freuen uns sehr, wieder bei euch zu sein. Es hat uns viel bedeutet, die ganzen Jahre, Jahrzehnte immer wieder die Unterstützung, die Verbundenheit und das Gebet mit euch als Gemeinde. Und wir lesen heute aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, einen Teil vom Kapitel 4. Es geht hier um das Thema der herrliche Dienst des Evangeliums. Der herrliche Dienst, das ist aber in zerbrechlichen Gefäßen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also die menschliche Schwachheit und die göttliche Stärke, das göttliche Wirken. Oder auch nicht müde werden. Warum sollen wir nicht müde werden? Weil der Herr das Entscheidende tut, nicht wir. Wir sind sehr schnell mal müde, aber der Herr wirkt. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist's denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen können das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und noch der Vers 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Der herrliche Dienst am Evangelium, der herrliche Dienst, den der Apostel Paulus gehabt hat unter den Völkern, unter den Heiden. Und dieser herrliche Dienst, den er gehabt hat, der geht weiter, also dieser Dienst des Evangeliums wird weiter verkündigt über all die Jahrhunderte in den verschiedenen Generationen, Völkern und Sprachen, der herrliche Dienst des Evangeliums. Und dieser herrliche Dienst des Evangeliums betrifft nicht nur Apostel oder vollzeitliche Evangelisten oder Pastoren, sondern dieser Dienst betrifft jeden Christen. Jeder hat die Aufgabe, nach seiner Gabe entsprechend das Evangelium weiterzugeben. Und er schreibt ja hier, eben durch die Barmherzigkeit Gottes hat er diesen Dienst empfangen, also nicht von sich selbst aus, nicht aus eigener Kraft. Wir wissen ja, dass der Apostel Paulus ein Verfolger der Gemeinde war, aber Gott hat ihn, Jesus ist ihm erschienen und Gott hat ihn zu sich gezogen und deswegen konnte er nachher diesen Dienst tun, dass er die ganzen Missionsreisen gemacht hat und überall immer wieder von Jesus Christus gepredigt hat. Der 2. Korintherbrief, der zeigt, dass der Apostel Paulus öfter in einer schwierigen Situation war, dass er Verfolgungen erlebt hat. Im Kapitel 1 und 2 schreibt er, dass es so schlimm war, dass wir am Leben verzagten. Aber das heißt nicht einfach so, wie wir manchmal am Leben verzagen, dass wir ein bisschen den Moralischen haben, wie man so sagt, sondern wenn der Apostel Paulus am Leben verzagt ist, dann heißt das, er hat nicht gewusst, ob er weitermachen kann oder ob ihn die Verfolgung, die Verfolger ihn umbringen werden. Also er war verzweifelt, er hat sehr Schwieriges durchgemacht und aus dieser Verzweiflung heraus wieder ganz neue Kraft bekommen, das Evangelium zu predigen. Und wenn wir diesen Korintherbrief, 2. Korintherbrief lesen, dann werden wir wirklich hineingenommen, wie er, hat man den Eindruck, dass er durch diese Schwierigkeiten, die er erlebt hat, ein ganz neues Ja gefunden hat zu seinem Dienst und zu seinem Auftrag. Also er ist nicht niedergeschlagen worden, sondern ist neu gestärkt worden. Gerade wenn der Widerstand so groß ist, auch in der Gemeinde wissen wir, dass es Widerstand gegeben hat gegen seinen Dienst, aber das alles hat ihn letztlich gestärkt, noch viel tiefer das Evangelium zu erfassen und vom Evangelium erfasst zu werden. Im Kapitel 2 steht schon, dass wir eben ein Brief, dass wir ein Wohlgeruch Christi sind unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Er hat gewusst, sein Dienst, er ist ein guter Geruch, ein Geruch Christi, den er weitergeben kann. Da, wo er ist, da, wo er dient, da, wo er leidet, überall ist er ein guter Geruch, ein Wohlgeruch Christi. Das Evangelium ist etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Oft merken einfach dann die Leute rundherum, dass da doch etwas anders ist. Und in Verfolgungssituationen merken sie es ganz besonders. Dann im Kapitel 3 beschreibt er seinen herrlichen Dienst. Zuerst ein offener Brief Jesu Christi, ein Brief, den jeder lesen kann. Wir sind ein offener Brief Jesu Christi, erkannt und gelesen von allen Menschen. Das heißt, wir sind nicht ein verdeckter Brief, sondern ein offener Brief. Das hat mich damals schon, bei mir sind es jetzt 51 Jahre, seit ich zum Glauben an Christus gekommen bin. Und damals in der Kantonsschule, wo ich war in Trogen, hat mich dieses Wort oft schon beschäftigt, ein offener Brief Jesu Christi zu sein. Wir haben vor allem im Deutschunterricht haben wir immer wieder Diskussionen gehabt, also da war ziemlich viel offener Unterricht, dass man sich beteiligen konnte. Und ich war damals neugläubig und habe öfter einfach von Jesus, von meinen Überzeugungen weitergegeben. Und interessant war, dass sogar der Lehrer dann ab und zu Fragen gestellt hat. Also ihm hat das in dem Sinn auch gefallen, dass eine Diskussion angeregt wurde. Da erinnere ich mich immer noch sehr gut daran. Und eben dieses Wort, ihr seid ein offener Brief Jesu Christi. Natürlich hätte man sich damals erwartet, dass andere sich bekehrt hätten. Das ist dann leider nicht so passiert. Aber das war mir bewusst und eigentlich immer, wir sind ein offener Brief. Wir werden von den Leuten beobachtet und sie schauen, was wir leben, was wir reden, auch wenn wir vieles nicht merken. Das ist dieser herrliche Dienst des Evangeliums. Ein offener Brief Jesu Christi. Im Vers 3 vom Kapitel, im Vers 5 vom Kapitel 3 heißt es, unsere Befähigung kommt von Gott. Oder in der Luther-Übersetzung, dass wir tüchtig sind, das ist von Gott. Er hat gewusst, er kann das selber nicht machen. Das ist von Gott, dieses Evangelium. Dann schreibt er auch, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln können. Am Schluss vom Kapitel 3, wir alle spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wieder, mit aufgedecktem Angesicht, also mit offenem Angesicht, können wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und werden dadurch verwandelt in sein Bild. Da geht er auf Mose zurück, Mose, der vom Berg Sinai heruntergekommen ist und dann sein Gesicht zudecken musste. Und es heißt dort, damit die Kinder Israel nicht geblendet wurden durch den Glanz, der auf seinem Gesicht war. Also schon im Alten Testament ist die Herrlichkeit Gottes geoffenbart worden, aber sie war noch verdeckt. Und darum sagt der Apostel Paulus, im Neuen Testament ist es nicht mehr so, sondern mit unaufgedecktem Angesicht spiegeln wir die Herrlichkeit Gottes wieder. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, in unserem Denken, Reden, dann können wir etwas weitergeben von der Herrlichkeit Gottes. Und manchmal sind es eben ganz schwierige Situationen. Manchmal hat man den Eindruck, ich kann überhaupt nichts weitergeben. Wir haben jetzt ein interessantes Gebetstreffen in Innsbruck, wo überkonfessionell ist. Das ist nur ein ganz kleines Treffen und da ist eben ein katholischer Theologieprofessor ist da dabei, der in den letzten Jahren mehr und mehr erweckt worden ist. Und der hat dann gesagt, ich leide so drunter, dass ich nichts weitergeben kann. Er hat das echt ehrlich gesagt, ich kann nichts weitergeben. Und so geht es uns ja allen manchmal. Wir denken, wir können nichts weitergeben. Aber dann, gerade dann, auf Jesus zu schauen und gerade dann Jesus zu bezeugen, das kann etwas bewirken, was wir nie denken würden. Und deswegen werden wir nicht müde, weil wir überzeugt sind, der Herr wirkt und es ist nicht unsere Sache. Ja, mir ist dann in dem Zusammenhang eben das Beispiel eingefallen von Paul Schneider, von diesem ersten evangelischen Märtyrer im Nationalsozialismus. Der war ja im Konzentrationslager, der Prediger von Buchenwald. Und dort heißt es, dass er ab und zu, dass er Bibelverse gerufen hat aus der Zelle, ganz laut Bibelverse von Jesus. Zum Beispiel an Ostern hat er gerufen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich glaube, das hat er nicht aus der Zelle gerufen, sondern das hat er beim Rapport gerufen. Und er hat aber gewusst, dass er dafür leiden muss. Und er ist dann gleich zusammengeschlagen worden wegen dem und wieder in die Zelle zurück. Oder andere Male hat er in der Zelle gesungen und Bibelverse laut gerufen, dass es andere Gefangene gehört haben. Und nach dem Krieg haben einige Leute bezeugt, dass ihr Leben dadurch gerettet worden ist. Dass sie dadurch, durch diese Worte, sich nicht das Leben genommen haben im KZ, sondern neue Hoffnung geschöpft haben und durch das Wort Gottes verändert worden sind. Das sind natürlich extreme Situationen, die wir zum Glück hoffentlich auch nicht so erleben müssen, aber das heißt einfach, das Wort Gottes hat Wirkung. Und das heißt, das ist der herrliche Dienst des Evangeliums, die Befähigung kommt von Gott und nicht von uns. Deshalb, also jetzt im Kapitel 4, Vers 5, deshalb predigen wir nicht uns selbst. Darum predigen wir nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Es geht immer wieder darum, auf Jesus hinzuweisen, nicht auf uns, nicht auf unsere Befindlichkeit. Das ist nicht nur im Konzentrationslager so, oder an der Schule, das kann auch im Krankenhaus sein oder im Altersheim, wenn man nicht mehr viel machen kann, aber auf Jesus hinweisen bei entsprechender Gelegenheit, das kann man immer noch tun. Der herrliche Dienst am Evangelium. Und wir arbeiten nicht mit unlauteren Methoden, das ist dann im Vers 2. Wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Wir fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Das heißt, das Evangelium ist öffentlich. Das Evangelium ist durch die Predigt des, also im Neuen Testament, öffentlich geworden. Und wir wissen ja auch, dass diese Sprache damals weit verbreitet war, das Koine Griechisch, das heißt, es ist im ganzen Römischen Reich verbreitet worden, das war dann ohne Übersetzung möglich. Natürlich ist dann später auch viel übersetzt worden. Das Evangelium ist öffentlich. Manchmal denken die Leute, wir hätten so eine Geheimbotschaft. Was ist es das dann eigentlich? Was ist das für eine komische Gruppe oder Sekte, denken manchmal dann die Leute. Und es gibt ja auch viele so obskure Gruppen, hat es auch damals gegeben, so Geheimreligionen. Aber wenn ich mit Leuten rede, dann sage ich, das ist nicht eine Geheimreligion, das ist nicht etwas Verstecktes, sondern das ist öffentlich. Das kann jeder nachlesen. Ich habe jetzt da mit einem Teenager ist ein Moslem, und mit dem habe ich ein bisschen Deutsch geholfen, ab und zu unterstützen, und dann, wo Ostern war, habe ich das Passafest kurz erklärt, die Auferstehung, und da war ja der Ramadan auch von den Muslimen. Dann habe ich ihm einfach nur ganz kurz gesagt, was ist das Passafest? Ist Auszug Israels aus Ägypten, Gott hat Israel befreit, dann Jesus ist für uns gestorben. Und das ist natürlich für ihn schwer zu verstehen, hat aber gesagt, das habe ich alles nicht gewusst, das ist alles neu. Dann habe ich ihm so eine Bible-App gegeben und habe gesagt, schau, das kann jeder nachlesen, das ist öffentlich, das ist nichts Geheimnis. Natürlich, sie müssen sich dann Zeit nehmen und das lesen, das ist die andere Seite. Aber er hat gesagt, ja, das ist gut, dann kann ich das vergleichen. Also das Evangelium ist öffentlich und das Wort Gottes hat eine Wirkung, das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir dürfen es nicht verändern, wir können es aber auch nicht verändern. Wir fälschen nicht Gottes Wort. Es hat ja immer wieder auch Versuche gegeben, das Wort Gottes dem Zeitgeist anzupassen. Eben damals vor 80, 90 Jahren dem Nationalsozialismus oder heute wissen wir ja auch, wie ein großer Druck da ist in der Gesellschaft, das Wort Gottes oder die Botschaft einfach anzupassen. Aber das kann man gar nicht. Er sagt, wir tun es nicht und man kann es eigentlich auch nicht, weil es öffentlich ist. Das heißt, auch wenn man es über Jahrhunderte manchmal gemacht hat, dann ist doch die Wahrheit wieder ans Licht gekommen. Die Wahrheit ist untötlich. Das hat der Balthasar Hubmeier, hat das gesagt, der hier in Waldshut zuerst gewirkt hat in der Reformationszeit und nachher in Nikolsburg gewirkt hat und in Wien dann verbrannt worden ist. Sein Schlagwort ist, die Wahrheit ist untötlich. Sie kommt immer wieder an die Oberfläche. Das Evangelium ist öffentlich. Wir arbeiten nicht mit unlauteren Methoden, wir verfälschen nicht Gottes Wort. Die Botschaft ist öffentlich. Wir wollen Gott gefallen und nicht den Menschen. Das ist eben die Versuchung, die ich schon gesagt habe, dass man sich schnell anpassen will und denkt, man kann dann mehr erreichen, geht aber meistens dann nicht. Dann die Verlorenheit des Menschen wird hier auch erwähnt, und der Satan verblendet die Menschen. Wir haben im Kapitel 3, hat man gesehen, dass eine Decke über ihrem Herzen liegt. Dort ist das Volk Israel gemeint. Sie haben das Wort Gottes, sie haben Jesus gehabt, aber es ist eine Decke über ihrem Herzen. Und auch wenn Sie das Alte Testament lesen, ist eine Decke da. Es ist verhüllt, versteckt. Und im Kapitel 4 steht genau das Gleiche. Es ist verhüllt. Im Vers 4, den Ungläubigen, oder Vers 3, ist nun unser Evangelium verdeckt. Also auch bei den Völkern der Welt ist eine Decke über dem Herzen, nicht nur beim Volk Israel. Es ist verdeckt, so ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, das wissen wir, das ist der Satan, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Also es gibt einen Widersacher, es gibt einen Widerstand gegen das Evangelium. Der Gott dieser Welt verblendet die Leute, verführt sie in die verschiedensten Richtungen, entweder durch Gleichgültigkeit. Ja, ich habe eine Tante gehabt, mit der wollte meine Mutter immer mal wieder über das Evangelium reden. Und immer, wenn sie angefangen hat, nur schon nach einem oder zwei Sätzen, immer weg, immer ein anderes Thema. Sie wollte einfach auf das Thema nicht zu reden kommen, nicht hören, nicht drüber reden. Ja, das ist traurig, das ist die Verblendung bei denen, die das Evangelium dann eben nicht annehmen, die Widerstand haben gegen das Evangelium. Und irgendwie ist es natürlich, dass man Widerstand hat, aber wenn es dann immer wieder abgelehnt wird, dann ist es sehr, sehr tragisch, dann ist es wirklich traurig. Aber wir müssen mit dieser Realität leben, dass der Gott dieser Welt die Menschen verblendet. Oder die anderen dann auf hoher intellektueller Ebene wird es dann abgelehnt, auf theologischer Ebene. Ich habe vorhin ganz kurz mit dem Benjamin geredet, das kann in der Theologie, durch die liberale Theologie kann so ein Widerstand aufgebaut werden gegen das Wort Gottes oder eben durch die Verfolgung. In Österreich haben wir ja sehr viel durch die Gegenreformation hat man in Österreich ja sehr viel erlebt. Da ist viel Widerstand gegen das Wort Gottes gemacht worden, vor allem durch das Haus Habsburg, die einfach die Reformation bekämpft haben und die Bibel verboten haben. Und da ist so viel gemacht worden, da sind solche Blockaden aufgebaut worden, die man zum Teil bis heute noch merkt. Da hat jetzt kürzlich ein Pfarrer, also ein evangelischer Pfarrer, der dann eine Gemeinde, eine Freikirche aufgebaut hat in Wiener Neustadt, der hat gesagt, sie haben herausgefunden, dass in der Gegenreformation, also wo alle Protestanten vertrieben wurden, der Bischof gleich dann den Bürgermeister gezwungen hat, ein Papier zu unterschreiben, dass in Wiener Neustadt auf ewige Zeiten kein Protestant mehr wohnen darf. Also solche Blockaden gegen den Protestantismus. Und dieser Pfarrer hat dann gezeigt, dass das eben nachher auch auf die Juden übergegangen ist. Auch die Juden waren dort nicht toleriert und das wurde dann auch immer wieder judenrein gemacht. Das heißt, ein richtiger geistlicher Kampf. Und er hat dann gesagt, wie sie als Gemeinde beten, wie sie auch Buße tun darüber, dass das passiert ist in dieser Stadt. Und ja, dass Gott dann auch wieder hilft, dass jetzt doch da Gemeinde entsteht. Also von dieser Seite sehr viel. Auch die letzte Protestantenvertreibung in Westeuropa war aus dem Zillertal, wo die Evangelischen vor 185 Jahren vertrieben wurden. Und dann die Täufer. Und Täuferbewegung, das ist mir ein sehr großes Anliegen, da werden wir nachher noch kurz etwas sagen, die Aufarbeitung der Geschichte der verfolgten Täufer, weil die haben das Wort Gottes gelesen, haben das Wort Gottes angewendet und versucht danach zu leben. Also das Evangelium ist öffentlich geworden in der Reformationszeit ganz besonders. Da hat der Erasmus von Rotterdam, der hat in Basel gewirkt. Der Erasmus von Rotterdam, das lese ich jetzt noch vor, das berühmteste und schönste Zitat von diesem Erasmus, der die Bibel zugänglich gemacht hat. Man muss sich das so vorstellen, die alten Bibelhandschriften waren irgendwo in den Bibliotheken drin, vielleicht ein bisschen versteckt oder schwer zu lesen. Und der Erasmus hat sie zusammengestellt und hat eine Buchausgabe gemacht, griechisch und hebräisch. Und dann von dem her war es nachher leichter, das zu übersetzen für den Martin Luther und die anderen Reformatoren. Und er hat das Anliegen gehabt, so gut als das Sonnenlicht ist Christi Lehre für alle da, also dieses öffentlich. Möchte doch das Neue Testament nicht bloß in die Sprache der Schotten und Iren, sondern auch der Türken und Sarazenen übersetzt werden. Alle Frauen sollten das Evangelium und die Briefe des Paulus lesen. Der Landmann hinter dem Pflug, der Weber am Webstuhl, der Wanderer auf der Reise sollten singen und reden vom Evangelium. Es ist so klar und einfach, dass es jeder Laie versteht. Die christliche Philosophie ist jedermann zugänglich. Das Evangelium einfach und klar unter die Leute bringen. Das war das Geheimnis von dem, was vor 500 Jahren passiert ist mit der Reformation. Wir hatten jetzt eben eine Ausstellung, konnten wir machen über die Täufergeschichte. Auch an der Schule, also an einem Gymnasium, ist das dann möglich geworden. Durch die Anerkennung der Freikirchen war das möglich. Und die Zeit, frühe Neuzeit, dann habe ich das öfter vorgelesen. Das ist eigentlich das Geheimnis von dem, was passiert ist. Das Evangelium ist unter die Leute gekommen und das ist das, was auch heute passiert, weltweit, eben in vielen arabischen, islamischen Ländern, da könnte man viel reden. Also der herrliche Dienst des Evangeliums, wir reden, arbeiten nicht mit unlauteren Methoden. Nach Vers 6 heißt es, die Erleuchtung kommt von Gott. Die Erleuchtung, die können wir nicht machen, dass die Leute erkennen, um was es geht. Das können wir einfach nicht. Wir können Jesus bezeugen, wir können es sagen, aber die Erleuchtung kommt von Gott, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Der Apostel Paulus hat ziemlich konzentrierte Sätze gemacht, hat das so ziemlich zusammengefasst, aber die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das heißt, wer von Gott etwas erfahren will, wer Gottes Herrlichkeit sehen will, der kann das in Jesus sehen. Und oft sage ich dann den Leuten, ja, wenn du mehr von Gott wissen willst, dann kannst du zum Beispiel im Evangelium nachlesen, wie Jesus gelebt hat und was er geredet hat. Dann siehst du konkret etwas, wer Gott ist. Und dann kann es sein, dass plötzlich ein Mensch merkt, das ist ja mehr als nur ein Mensch. Jesus ist ja mehr als nur ein Mensch. Das könnte ja etwas Übermenschliches und eben sogar der Sohn Gottes sein. Das geht nicht, oft nicht so schnell, sondern langsam. Ich weiß, wie ich Teenager war, war ich bei meiner Großmutter am Karfreitag. Da war am Samstag war dann in der Zeitung, war dann Jesus, die Kreuzigung war dann drin. Dann hat meine Großmutter hat so gesagt, ja, wie schrecklich, was sie Jesus angetan haben. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, es waren dann immer wieder so Punkte. Die Großmutter hat das gesagt, später bin ich eingeladen worden in eine Jugendevangelisation bei New Life in Bern. Da ist es wieder um Jesus gegangen und irgendwie das Nachdenken, warum, wer ist denn das oder warum hat er dann gelitten? Man hat schon gewusst, dass er der Sohn Gottes ist, theoretisch. Aber bis es dann klar geworden ist, Jesus hat für meine Sünde, hat er das auf sich genommen und hat das getragen und er ist auch auferstanden und lebt. Das kann oft schrittweise gehen. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir immer wieder etwas sagen, dass die Leute dann eben zur Erleuchtung kommen, die Herrlichkeit Gottes sehen in dem Angesicht Jesu Christi. Und deswegen eben nicht müde werden, das kann man immer noch. Mein Vater lebt noch und ist jetzt 98. Auch im Altersheim kann man noch sagen, ich glaube an Jesus. Der Jesus ist mir wichtig, das kann man immer. Weil wir wissen, dass der Herr wirkt. Deswegen werden wir nicht müde, sondern wir dienen, auch wenn es Enttäuschungen gibt. Wir müssen lernen und lernen, nicht auf uns und unsere Möglichkeiten zu schauen, sondern auf den Herrn und auf seine Macht. Amen. Dann beten wir. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dieses Evangelium, das du uns gegeben hast, das du offenbart hast, dass das nicht von menschlicher Art ist, dass das nicht eine menschliche Erfindung ist, die irgendjemand sich ausgedacht hat, sondern dass du selber das Evangelium gebracht hast, dass du selber gestorben bist für uns und auferstanden bist und dass das in den verschiedenen Kulturen und Religionen gepredigt wird und weitergeht. Wir danken dir, dass auch an diesem heutigen Tag viele Hunderte, Tausende von Menschen dich erkennen, erfasst werden von der Botschaft und sie auch weitergeben. Und hilf, dass wir auch nicht aufgeben, dass wir nicht müde werden mit unseren Möglichkeiten, dich zu bekennen. Amen.